Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 40 des Regionalliga Nordost Podcasts. Heute reden wir überwiegend über den 31. Spieltag der Regionalliga Nordost und blicken auf den 32. Und wir, das ist neben meiner Wenigkeit Luca. Hallo.
Servus.
Markus ist heute nicht da, denn der gute Mann feiert heute zu Recht seinen Geburtstag. In diesem Sinne auch nochmal hier alles Gute, Markus. Lass dich feiern und wir freuen uns, wenn du dann in 2 Wochen wieder da bist. Und dann würde ich sagen, klicken wir schon mal auf den 31. Spieltag. Auch wenn es noch einen anderen Grund gibt, warum Markus nicht hier ist, vermute ich zumindest. Denn der 31. Spieltag war nach dem 19. Spieltag der zweite in dieser Saison, an dem es kein einziges Unentschieden gab. Und auch bei der Folge zum 19. Spieltag war Markus nicht da. Also anscheinend hat er eine Vorliebe für Unentschieden. Aber über ein Unentschieden reden wir dann doch. Und zwar gleich schauen wir vorher mal noch auf die anderen News aus der Liga. Da haben wir nämlich einmal bei Lokomotive Leipzig einen neuen Präsidenten. Über die traurigen Gründe des Abtritts des alten Präsidenten hatten wir ja bereits gesprochen und der Nachfolger steht fest. Es ist Thorsten Kracht, ehemaliger Profi, zweifacher Nationalspieler der DDR und 167-facher Bundesligaspieler, ist da jetzt also neuer Präsident in Probstheida. Hatte sich da schon als Favorit herauskristallisiert und jetzt ist er dann auch im Amt, hat unter anderem für den VfB Stuttgart, den VfB Leipzig, also den Vorgängerverein von Lok, den VfL Bochum und Eintracht Frankfurt gespielt, aber eben auch für Lok zu DDR-Zeiten von der Jugend bis 93 und dann auch die Karriere da ausklingen lassen. Das ist einmal eine Neuigkeit und dann auch noch kurz Pokal-News aus Sachsen-Anhalt, denn da wurde in der vergangenen Woche das erste Halbfinale gespielt und das mit Beteiligung von Germania Halberstadt und die sind raus. Sie haben verloren gegen den Vorjahresfinalisten Einheit Wernigerode, die ja letztes Jahr im Finale zwar Magdeburg unterlegen waren, allerdings, weil Magdeburg sich über die Liga qualifiziert hatte, dann im DFB-Pokal teilnehmen durften. Und diesmal stehen sie wieder im Finale, treffen da auf den, ja wahrscheinlich auf den halleschen FC, die ihr Halbfinale noch spielen. Aber ja, sie gingen in Führung Halberstadt durch Ole Hoch in der 55. Minute, aber in der 90 plus 3 der Ausgleich durch Steven Reck und in der 90 plus 5 Danny Wersig mit dem 2:1 für den Oberligisten, der sich somit durchsetzen konnte. Und nächste Woche wird dann der Finalgegner im letzten Landespokal-Halbfinale in ganz Deutschland ermittelt zwischen dem SV 1890 Westerhausen, der ja zwischendurch schon abgemeldet wurde aus der Oberliga, jetzt aber wieder spielen darf, weil sie keine A-Jugend haben, gegen den halleschen FC in dieser Woche, nämlich am Dienstag, sprich wenn die Folge rauskommt für euch heute, gibt es das vorletzte Landespokalfinale in Gesamtdeutschland und das findet in Sachsen statt. Da trifft Lok Leipzig, die wir eben auch schon kurz angesprochen haben, auf den FSV Zwickau, eine Mannschaft, die wir aller Voraussicht nach nächstes Jahr in der Regionalliga Nordost haben werden, wenn es da kein Fußballwunder erster Güte gibt. 19 Uhr findet die Partie statt in Probstheida, wird vom MDR übertragen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, sich diese Partie anzuschauen. Und dann würde ich aber mal sagen, gehen wir mal rein. Und zwar in die letzte Partie des 30. Spieltags, die ja nach unserer Aufnahme in der vergangenen Woche stattfand, nämlich die Partie zwischen Energie Cottbus und dem BFC Dynamo, die ja heiß erwartet war. Es gab ein Verbot für sämtliche Fanutensilien, für Fahnen, Doppelhalter, alles nicht erlaubt. Ich denke, ihr habt es alle mitbekommen, warum das so war. Das Spiel verlief dann auch friedlich und ich habe schon angekündigt, über ein Unentschieden reden wir. Und das haben wir da schon, denn die Partie endete mit 1:1. Torlos ging es zunächst in die Kabine, aber im zweiten Durchgang war es zunächst Jonas Hofmann, der mit seinem ersten Saisontreffer Energie in Führung bringen konnte. Und der BFC konnte aber die Partie noch ausgleichen, denn ja, die Minute habe ich jetzt gefunden. 64. war es Jonas Hofmann mit dem 1:0 unter dankbarer Mithilfe des eingewechselten jungen BFC-Keepers Paul Heinke bei seinem Debüt, der den Ball da durchrutschen ließ. Nicht der einzige Keeper, der in den letzten Tagen Bälle durchrutschen ließ in der Regionalliga Nordost. Das passiert auch Erfahrenen. Und kurz vor Schluss war es dann Dominik Duncan, der Innenverteidiger, mit der Hacke zum 1:1. Und so gab es die Punkteteilung und der BFC hat seine Ankündigung an Rot-Weiß Erfurt, nachdem sie die besiegt haben, zumindest zu teilen wahrgemacht, dass sie auch Cottbus ärgern werden.
Ja, das haben sie erfolgreich gemacht. Ich meine, wie man mich ja teilweise letzte Aufnahme gehört hat und vielleicht auch im privaten Umfeld, der wusste, ich war nicht gerade positiv für das Spiel gestimmt. Deshalb war ich mit dem einen Punkt ehrlicherweise sogar relativ zufrieden. So bist du für Erfurt geblieben. Aber nichtsdestotrotz war halt wieder das erwartete Spiel. Es war wie erwartet schwer. Der BFC wieder bis in die Haarspitzen motiviert und somit irgendwo auch eine gerechte Punkteteilung am Ende des Tages. Der junge Keeper Heinke hat seinen Job gut gemacht. Klar, das 1:0 geht auf seine Kappe, hat aber dann auch im Gegenzug dann so eine 1-gegen-1-Situation gegen Hottmann zum Beispiel vereitelt. Also völlig in Ordnung und am Ende eine gerechte Punkteteilung.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Mit Köpfchen hat er das gemacht gegen Hottmann, da mit dem Gesicht den Ball abgewehrt. Und ja, Cottbus, denke ich, kann mit dem Punkt leben, vor allem wenn wir jetzt dann aufs kommende Wochenende blicken. Wobei ich auch sagen muss, ich verstehe bis heute nicht, wie Cedric Euschen seine Riesenchancen dieser Partie nicht reinmachen konnte, als er zweimal Cottbuser Verteidiger auf der Torlinie abschießt, nachdem er den Cottbuser Keeper da schon umkurvt hatte. Also das war wirklich auch so eine Slapstick-Aktion. Bethke ja wieder im Kasten gewesen bei Energie. Und da waren definitiv auch Chancen auf beiden Seiten da, um die Partie am Ende gewinnen zu können. Und so, ja, kam es dann zu einer gerechten Punkteteilung. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, Klaus-Dieter Wollitz hat in dieser Partie seine 8. gelbe Karte gesehen. Und da Trainer ja immer nach 4 gelben Karten gesperrt werden, war er dann in der Partie gegen Halberstadt gesperrt am Wochenende. Sagen wir mal so, hat er das taktisch mitgenommen, dass er im wichtigen Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt wieder dabei sein kann? Und ja, wir kommen ja auf beide Mannschaften nochmal im Verlaufe der Folge. Deswegen würde ich sagen, gehen wir schon mal relativ fix weiter zum Freitag des Spieltags. Und da beginnen wir mal mit dem Konkurrenten von Energie Cottbus um die Meisterschaft. Und das ist der FC Rot-Weiß Erfurt und der hat gepatzt. 2:0 hieß es am Ende für den SV Babelsberg 03 im Kali. Tahsin Çakmak in der 49. Minute mit dem 1:0. Und da haben wir nämlich auch direkt einen Torwartfehler, der recht ähnlich war von Franco Flückiger zu dem von Heinke beim BFC, der da auch einen Freistoß von Çakmak durchrutschen lässt. Ich weiß nicht ganz, wie er das geschafft hat. War eigentlich kaum Gefahr da und der rutscht ihm da durch und so ging Babelsberg in Führung und diese Führung hielten sie auch. Erfurt kam zwar zu Gelegenheiten, beispielsweise durch den eingewechselten Osayamen Osave, der dann aber einfach keinen gefährlichen Abschluss zustande bekommt und dann in einer durchaus hitzig geführten Partie mit insgesamt 3, 6 gelben Karten, aber 4 davon innerhalb von 8 Minuten im ersten Durchgang, da war es richtig wild, gab es dann auch noch einen Platzverweis gegen Daoud Iraki in der 85. Minute, der da Arthur Merkel an den Hals greift, das ist dann eine Tätlichkeit. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, auch wenn Merkel dann natürlich theatralisch fällt. Aber gut, die rote Karte geht völlig in Ordnung. Markus und ich hatten das Spiel zusammen geschaut und wir hatten schon relativ zeitig gesagt, das Spiel geht nicht 11 gegen 11 aus und wir haben am Ende recht behalten. Aber unbeirrt von der Unterzahl konnte Babelsberg noch das zweite Tor drauflegen. Ein Konter, der am Ende durch das 8. Saisontor von Matthias Steinborn veredelt wurde, sorgte für den Sieg für Babelsberg und für einen ganz, ganz empfindlichen Rückschlag für Rot-Weiß Erfurt.
Ist halt definitiv für Erfurt ein richtig, richtig dicker Brocken, sage ich jetzt mal, weil sie dadurch, da kommen wir später bei den Tipps noch zu, nächste Woche Samstag wirklich sehr stark gefordert sind und unter Zugzwang sind. Nichtsdestotrotz, die Partie, ja, geht schon irgendwo verdient nach Babelsberg. RWE auch mit schon ordentlichen Chancen, die halt am Ende des Tages irgendwo zunichte gemacht werden, weil Franco Flückiger, sag ich mal, nicht seinen besten Moment hatte und den Ball ins eigene Tor faustet. Also wer das nicht gesehen hat, ich gebe die Empfehlung da mal für die Highlights und sich das mal anzuschauen. Das habe ich so auch in der Form selten gesehen. Vorher scheitert zum Beispiel Felsbeck beim 1 gegen 1 an Klatte. Sieht dann mal nach einer Ecke übers Tor. Osave frei vor Klatte. Mit einem schwachen Abschluss. Osave allgemein, sage ich mal, so ein bisschen eine tragische Figur, ist übertrieben gesagt, aber lässt halt zwei große Chancen liegen, die halt RWE, sage ich mal, wieder hinten ins Spiel bringen können. Gerade nach der, die waren ja eine vordere Karte, aber gerade die rote Karte hätte RWE eigentlich wieder ins Spiel bringen müssen, haben sie aber irgendwie nicht richtig nutzen können und am Ende des Tages ist es dann halt Fran mit einem Langball auf Steinborn, der wirklich eiskalt bleibt und das Ding von der Strafraumgrenze reinnudelt. Für RWE halt wirklich sehr, sehr empfindlich, sind jetzt unter absolutem Zugzwang, haben's selbst, sollten sie am Samstag in Cottbus gewinnen, immer noch nicht in der eigenen Hand, ist also relativ schwierig.
Ja, das definitiv, da schauen wir, denke ich, dann, wenn wir beim Cottbuser Spiel sind, nochmal genauer drauf auf die tabellarische Situation. Spiele waren halt jetzt zwei Tage auseinander, deswegen können wir die Spiele da leider schwer zusammennehmen. Aber da schauen wir nochmal drauf, aber du hast es bereits völlig richtig gesagt. Für Cottbus sieht es gut aus und für Erfurt, ja, bei Weitem nicht mehr so gut, wie es einst aussah. Und absoluter Pflichtsieg schon fast in der kommenden Partie. Verlieren ist definitiv verboten, so viel können wir schon mal sagen. Und Babelsberg, um da vielleicht nochmal kurz drauf zu kommen, die machen das jetzt echt richtig gut in letzter Zeit, wenn ich mir das hier so anschaue. Das ist jetzt das 7. Spiel in Folge, das sie nicht verloren haben. Also die Saison ist zwar gelaufen, aber sie präsentieren sich zum Ende hin ganz gut und ich denke, da wird man auch in Potsdam jetzt größere Hoffnungen haben, da mit Markus Ziesche in die kommende Saison zu gehen, weil, ja, sieht ja gut aus. Jetzt 7 Spiele, 4 Siege, 3 Unentschieden seitdem. Und war im Endeffekt ja ein Gamechanger, das erste ungeschlagene Spiel für beide Seiten. Das war nämlich dieser überraschende Sieg bei Altklinike, wo wir die damals ganz oben hatten, bei denen danach die Saison so ein bisschen eingebrochen ist. Und Babelsberg hat sich gefangen und hat definitiv jetzt ja einen vernünftigen Saisonabschluss. Das können wir auch nochmal mit hier vielleicht gleich mal dazu sagen. Am Mittwoch gibt es dann, da lege ich mich jetzt fest, das letzte Nachholspiel dieser Saison mit Babelsberger Beteiligung gegen Germania Halberstadt. Das Spiel, das einst ausgefallen war, findet am Mittwoch um 19 Uhr statt. Und Babelsberg ist jetzt sogar wieder auf Tabellenplatz 9, können mit Chemnitz gleichziehen für den Fall, dass sie gegen Halberstadt gewinnen sollten und dann sieht das ja am Ende noch besser aus, als es über Phasen dieser Saison aussah. So würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Ich meine, es ist irgendwo jetzt auch der Recency-Bias, der von dir so geliebte, weil halt Babelsberg jetzt die letzten 7 Spiele gewonnen, um Gottes Willen, ungeschlagen ist, davon halt 4 gewonnen hat. Ja, es sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich besser aus, als es phasenweise der Fall war. Ich erinnere an Markus, ich will jeden Trainer feuern, der halt eben jeden Trainer feuern wollte und da auch Markus Tische schon ins Ausgeredet hat, wo ich aber auch mitgemacht habe, zugegebenermaßen. Ich meine, es ist eine wesentliche Verbesserung. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, trotzdem nicht der Babelsberger Anspruch, auf Platz 9 an der Tabelle zu stehen. Ist ein bisschen schwierig, sage ich mal. Ich glaube auch, dass Markus Tische nächste Saison immer noch Trainer in Babelsberg sein wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz muss man das vielleicht kritisch aufarbeiten. Ich denke mal, die Schlüsse werden draus gezogen. Ich tippe mal, einen sportlichen Umbruch auf Mannschaftsebene wird es geben. Auch wenn ich glaube, dass der Trainer am Ende des Tages erhalten bleibt.
Ja, da bin ich bei dir. Und ja, Recency Bias hin, Recency Bias her. Klar ist der da, aber man merkt eben auch eine deutliche Leistungssteigerung, die wir ja auch gefordert haben. Die im Endeffekt, das haben wir ja schon vor Wochen und Monaten gesagt, die dann am Ende entscheidend dafür wird, ob er da nächstes Jahr noch im Amt ist oder nicht. Eine Frage habe ich aber noch an dich zu der Partie. Hast du dich als Cottbusser schon mal so sehr über den Babelsberg-Sieg gefreut?
Es ist lustig, dass du fragst, weil ich aus Fankreisen, aus Cottbussern überall gelesen habe, das ist der erste Sieg, über den ich mich von Babelsberg freue und so weiter und so fort. Ja, tatsächlich, es war auch der erste für mich, dass ich mich mal aktiv für Babelsberg gefreut habe. Aber wirklich, Props gehen raus, war wichtig. Und ausnahmsweise mal gut von Babelsberg, muss man auch mal anerkennen.
Ja, da hat Babelsberg mal 3 Punkte zu Hause geholt, zu 0. Und das war allgemein das Motto dieses Freitagabends. Denn so gelang es auch Lok Leipzig, die mit 1-0 gewinnen konnten gegen den Berliner AK. Also, wie schon beim letzten BRK-Spiel schießt das Heimteam ein Tor. Unterschied diesmal, die Auswärtsmannschaft trifft gar nicht und nicht 8-mal. Der BRK definitiv verbessert, hätte sich fast das Unentschieden ermausert, aber Jamal Ziane mit seinem 17. Saisontreffer auf dem Weg zur Torjägerkrone in der Regionalliga Nordost in der 90. Minute per Kopf mit dem 1-0. Und dass das sein erster Treffer war in dieser Partie, ist eigentlich unglaublich, denn er hat da eine Chance liegen lassen. Also sowas sieht man selten.
Wie Klemme es gerade schon angesprochen hat, es ist wirklich, also der BRK, das muss man zugeben, stark verbessert, im Vergleich zu Jena natürlich, aber nichtsdestotrotz hätte, wäre, können, mein Gott, würde Lok hier besser mit den Chancen umgehen, dann würde das Spiel auch wieder 3-4 bis 5-0 sogar ausgehen. Es ist wirklich der Wahnsinn, was sie da liegen lassen. Klar liegt das auch an dem überragenden Luis Zwick an dem Spieltag, der gegen Jena ja nicht viel dafür konnte, aber auch hier, aber diesmal wirklich überragend gehalten hat. Aber auf der anderen Seite auch wirklich an der Lokschen Chancenverwertung, was da teilweise liegen gelassen wurde. Klemme sprach es ja gerade an, zum Beispiel Jamal Ziane, frei vorm Tor, musste also den Ball nur noch einspitzeln und spielt ihn in Zwicks Arme. Selbst der konnte es, glaube ich, nicht so ganz glauben und hat erstmal Ziane mit wahrscheinlich eher aufmunternden Worten bedacht. Welcher es auch nicht ganz glauben konnte. Also völlig irre. Das war eine absolute Chance, mal wieder eine absolute Chancenwucher von Lok. Es ist nicht das erste Mal diese Saison. Unterschiedlichste Chancen, frei vorm Tor. Ich erinnere an Ogbidi, da ist es schwieriger, das Tor nicht zu machen. Und der findet wirklich genau den Gegenspieler, der auf der Linie steht. Völlig irre. Und dann ist es halt Ziane mit dem Kopf, der das Ding dann am Ende reinschädelt zum 1-0. Am Ende des Tages irgendwo ein Sinnbild der Lokschen Saison. Sie gewinnen das Spiel zwar, aber müssen das viel höher gewinnen bei den ganzen Riesenchancen, die sie hatten. Und der BRK weiterhin im freien Fall am Ende des Tages. Die rettet halt wirklich die starke Hinrunde.
Ja, definitiv. Hast du ja jetzt schon mal ganz treffend zusammengefasst. Platz 12 ist es in der Tabelle für den BRK mittlerweile. Weiter nach unten wird es realistisch nicht mehr gehen. Aber wenn man jetzt mal guckt, zur Hinrunde waren sie Zweiter mit 33 Punkten. Das heißt, in der Rückrunde haben sie jetzt in 14 Partien 10 Punkte geholt. Das ist dann doch Platz 15 in der Rückrundentabelle. Noch vor Meuselwitz, Halberstadt und TB. Wobei Halberstadt noch ein Spiel weniger hat. Wenn sie das gewinnen sollten gegen Babelsberg, wären sie auch vorbei. Also da läuft wirklich ganz wenig zusammen. Man hat ja auch Benjamin Duda entlassen, aber mit Volkan Uluc läuft es jetzt auch nicht, ja, zumindest nicht eklatant besser, um es mal so auszudrücken. Und er hat ja auch nach dem 1:8 gegen Jena von einer Beerdigung erster Klasse gesprochen, die es da gab. Ich sag mal, eine Auferstehung war es jetzt auch nicht. Es war besser, klar, aber gut. Sind wir mal ehrlich, viel schlechter ging es auch nicht mehr als das gegen Jena. Und es ist die nächste Niederlage. Die Saison ist absolut gelaufen und da muss man sich mal irgendwas einfallen lassen beim BRK, weil man kann nicht vom Wetter abhängig sein und selbst als es jetzt wieder warm wurde, wurde es ja nicht wirklich besser. Also Potenzial ist da sicher zum gewissen Maße da, aber ja, schauen wir mal, was da nächstes Jahr abläuft. Und kommen wir dann zum dritten Duell am Freitagabend zwischen zwei Mannschaften, wo ich bei mir bei beiden Stand heute nicht sicher bin, ob wir die zumindest in dieser Form nächstes Jahr in der Liga sehen. Denn die Hertha Bubis waren gefordert zu Hause gegen den ZFC Meuselwitz und es gab einen 3:0 Erfolg für die Mannschaft von Ante Čović. Also das lief sportlich ganz gut. Der Klassenerhalt ist natürlich auch schon lang klar, rein sportlich. Aber ob die Hertha Bubis dann auch nächstes Jahr wirklich in der Regionalliga Nordost spielen, davon bin ich jetzt, nach dem, was ich heute gelesen habe, noch nicht ganz überzeugt. Nicht, dass wir am Ende des Tages da die erste Mannschaft von Hertha BSC nächstes Jahr sehen. Denn da gibt es wohl riesige Probleme, was die Lizenz angeht.
Die riesigen Lizenzprobleme habe ich natürlich auch mitgekriegt und von gelesen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das bis in die Regionalliga runtergeht. Am Ende des Tages glaube ich ehrlicherweise nicht dran. Für die Hertha sieht es in der Bundesliga sehr dunkel aus. Der Klassenhalt scheint mir weit weg. Aber ich denke, die zweiten Liga, auch wenn die Lizenzauflagen ja sehr, sehr kritisch gesehen werden, da die Hertha ja wirklich nicht auf gutem Fuß steht, ich denke nichtsdestotrotz, dass es da in der zweiten Liga weitergehen wird, sollte man absteigen und somit auch die Hertha-Bubis in der Regionalliga bleiben sollen, sollten höchstens geht's in die dritte Liga runter. Was natürlich auch heißen würde, dass die Hertha-Bubis absteigen aus der vierten Liga. Das wäre natürlich eine andere Geschichte. Aber das wird man dann halt einfach sehen.
Genau, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht tief genug in dem lizenzrechtlichen Ding drin. Aber also ich glaube, sollte das mit der Lizenz wirklich schief gehen. Klar, sportlich können sie auch in die zweite Liga absteigen. Das ist möglich, sind Tabellenletzter in der Bundesliga. Dann weiß ich nicht, also dann wird es meines Wissens, aber wenn sie die Lizenz nicht bekommen, dann kriegen sie die, egal was sportlich läuft, auch für die zweite Liga nicht. Weil das ist ja ein Abwasch von der DFL. Ob es dann die Lizenz für die dritte Liga gäbe, weiß ich nicht, hundertprozentig. Also ich weiß nur bei 1860 damals, die mussten in die Regionalliga Bayern runter. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Allerdings für den Fall, dass die in die dritte Liga müssten, müssten die Hertha Bubis absteigen, denn es geht zwar gefühlt alles bei zweiten Mannschaften, aber das, also dass man, außer natürlich zweite und erste Liga, aber normalerweise darf man immer eine Stufe unter der ersten spielen, außer die zweiten Mannschaften von Drittligisten dürfen nicht in der Regionalliga spielen. Richtig. Warum das so ist, kann ich auch nicht erklären, aber dem ist so. Und deswegen ist da noch aus dieser Sicht ein kleines Fragezeichen hinter den Hertha Bubis. Was da kommt, könnte dann natürlich auch gerade für den Zweifel, dass die Hertha in die dritte Liga müsste, Auswirkungen haben, weil dann würden die ans Tabellenende gesetzt, die Hertha Bubis. Könnte es dann irgendwo noch zu Glücksmomenten in Halberstadt vielleicht kommen? Wer weiß, wer weiß. Schauen wir trotzdem erstmal aufs Spiel. Und das war eine recht klare Nummer. 3:0 für die Hertha Bubis. Derry Scherhand in der 16. Minute mit dem 1:0 in Minute 41. Der zweite Treffer von Enza Aksakal und kurz vor Schluss macht Toni Rölke den Deckel drauf mit dem 3:0 für eine ersatzgeschwächte Mannschaft aus Meuselwitz, unter anderem ohne Andi Trübenbach, der verletzt gefehlt hat. Und ja, besonders viel kam nicht so ein Aufbäumen, auch nach dem Trainerwechsel erkenne ich nicht. René Eckert hatte einen Pfostenschuss und der ja quasi Boomerang von dem Pfostenschuss ist das 2:0 für die Hertha. Und so kann man am Ende des Tages sagen, das geht sportlich vollkommen klar, dass die Hertha Bubis diese Partie gewinnen und Meuselwitz muss einfach aufpassen. Und ist im mindesten Fall, egal wie man es dreht und wendet, abhängig von anderen, denn besser als Platz 15 wird es nicht mehr.
Das ist völlig korrekt. Und ja, Meuselwitz macht sich halt das Leben selber schwer. Ich meine, das war ja meines Wissens nach größtenteils Gelbsperren, die zur Ersatzschwächung geführt haben. Ich meine zum Beispiel sowas wie Trübenbach ist für Meuselwitz, wenn er fehlt, nun mal eben ein riesiger Verlust. Und das hast du in der Partie gemerkt. Die Hertha wesentlich besser, ging direkt mal los, indem Aksakal den Ball an den Pfosten setzt. Scherhand dann eben an Plath scheitert. Und das Einzige, was der Meuselwitzer halbwegs zustande gekracht hat, war Schätzlem aus der Distanz. Quasi Rocher, aber wirklich ohne jegliche Probleme. Ja, und dann ist es mal wieder typisch. Aksakal Pass, Scherhand durch, Konter, 1:0. Es ging viel zu einfach und das ist leider Gottes ja nicht das erste Mal, geht aber völlig in Ordnung, die Führung. Danach, sage ich mal, immer noch weiterhin Hertha besser. Eckert mal an den Pfosten bei Meuselwitz, natürlich ein bisschen unglücklich. Wenn der reingeht, steht es 1:1, aber mein Gott, ne? Und ja, dann macht Aksakal das 2:0, macht damit eigentlich schon halb den Deckel drauf, weil Meuselwitz eh schon nicht wirklich gefährlich war und das hat sie dann halt wirklich klinisch gekillt. Dann noch ein paar Chancen hüben wie drüben. Und am Ende des Tages ist Rölke nach einem schnellen Hertha-Gegenstoß aus der Distanz zum 3:0 und damit hat sich das Ding erledigt gehabt. Am Ende des Tages steht die Hertha, Herr Spitzinger, stehen die Hertha-Bubis jetzt völlig verdienter Sieger da und Meuselwitz rutscht immer weiter tief, immer tiefer hinten rein und muss langsam anfangen zu punkten.
Definitiv einer der Verlierer dieses Spieltags. Warum? Da kommen wir noch drauf. Hab das eben jetzt nochmal gegengecheckt. Trübenbach hat verletzt gefehlt, aber Bürger, Kadric und Miatke alle mit einer Gelbsperre. Und besonders kurios bei Miatke, der hat sich seine 10. gelbe Karte gegen Lok abgeholt, obwohl er nicht mal gespielt hat. Also hat die sich irgendwie auf der Bank da abgeholt. Und das ist dann natürlich in so einem Spiel, wo man ja potenziell schon mal drüber nachdenken kann, was zu holen, besonders bitter. Und ja, nachdem Meuselwitz da verloren hat, hat die Mannschaft, die in der Tabelle vor dem Spieltag direkt vor ihnen stand, gedacht, machen wir mal alles klar. Nämlich der FSV Luckenwalde mit einem 3:1 Auswärtserfolg bei Tennis Borussia Berlin konnten sie den Klassenerhalt quasi fix machen. Es sind jetzt 9 Punkte Vorsprung auf Meuselwitz. Das bedeutet, die müssten alle Spiele gewinnen, Meuselwitz. Luckenwalde müsste alles verlieren. Und dabei müsste Meuselwitz auch noch 14 Tore aufholen, damit Luckenwalde noch auf dem 15. Platz, weil der potenziell für den Abstieg sorgen könnte. Da müsste aber auch Halle in der 3. Liga noch reinrutschen und der Meister dürfte nicht gewinnen gegen den Bayernmeister. Also Luckenwalde werden wir nächstes Jahr wiedersehen in der Liga. In der 30. Minute war es Phil Butendeich mit dem 1:0 per Kopf. Nur 6 Minuten später war es Christian Flath per Elfmeter mit dem 2:0. Über den Elfmeter müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Nur 2 Minuten später war es Emin Şantekin mit einem absoluten Traumtor zum Anschluss für TB. Eine Ecke fliegt da an den 16er, also an die Strafraumkante und er nimmt den Volley und haut den rein. Das war wunderbar gemacht. Und TB hat auch ganz ordentlich mitgespielt in der Partie. Das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen, aber am Ende war Steve Zitzka in der 90. Minute, der das 3:1 erzielt hat. Und dann war das natürlich gelaufen und TB steht mit, ja, anderthalb, würde ich nicht mal sagen, 1,999 Beinen in der Oberliga.
Ja, Wörth, TB abgestiegen. Also ja, rechnerisch nicht, aber ganz im Ernst, das ist, das Ding ist durch. Und ja, am Ende des Tages verdient, wer nach 31 Spieltagen eine Tordifferenz von minus 67 hat, dem ist halt einfach nicht mehr zu helfen. Aber zum Spiel selber kann man ein bisschen was sagen, was man auf jeden Fall festhalten kann. Du hast ja gerade schon das Traumtor von Tekin angesprochen, wirklich überragendes Tor. Wunderschön, war ja selber erstmal ein bisschen überrascht. Tekin, ja, allgemein, ich weiß nicht, kam der im Winter, Klemme?
Boah, das kannst du mich doch nicht so unbehelligt fragen.
Dann schau mal nach und ich rede währenddessen weiter.
Gerade mal nach.
Sollte Tekin ein Winterneuzugang gewesen sein? Da gab es ja ein paar bei TB.
Der war jetzt tatsächlich seit Sommer da.
Gut, dann vergesst das hier mal schön wieder mit dem Winterneuzugang. Dann ist es Tekin wenigstens einer der wenigen Lichtblicke bei TB, auch wenn ich nicht glaube, dass der bleiben wird. Genauso wie Karl Albers zum Beispiel, selbes Spiel. Apropos Karl Albers, der hatte ja auch eine ganz interessante Szene, als er da mal Manuel Neuer mäßig mit dem Kopf weit, weit, weit weg vom Tor klären wollte, eigentlich auch weit genug geklärt hat, nur Luckenwalde schnell gescheitert hat und aus der Distanz abgezogen hat und er gerade, wirklich gerade noch so auf der Linie das Ding rausgrätschen konnte. So viel mal dazu. Ja, gut. Jetzt habe ich das Tekin-Tor schon angesprochen, ohne den Elfmeter nochmal anzusprechen für Luckenwalde. Klemme, du hast ja schon gesagt, wir müssen drüber reden. Erzähl mal, was denkst du denn darüber?
Also Tim Goeth fällt im Strafraum. Das ist Fakt. Aber ob er da überhaupt berührt wurde, sehr leicht vielleicht. Also mir war das zu wenig, bin ich ehrlich.
Also berührt wurde er schon, da bin ich mir sehr sicher. Es war halt aber wirklich nicht viel. Und man muss auch sagen, wenn du eine andere Szene, sehr ähnliche Szene vergleichst auf der Gegenseite dann und der wird nicht gepfiffen, dann darfst du diesen Elfmeter auf gar keinen Fall pfeifen. Nichtsdestotrotz wurde er das, auch wenn du gerade auch schon gesagt hast, eigentlich eher weniger. Nichtsdestotrotz wurde er das, ein Flat bleibt da halt eiskalt und schiebt den unten links ein. Worauf Tekin dann halt sein Traumtor raushaut. Ja, und am Ende des Tages ist es dann Gollnack, der auf Cisner rüberlegt und der muss ihn nur noch einschießen zu seinem ersten Saisontor. Insgesamt muss man sagen, TB in Form von Tekin mit ab und zu mal ein paar guten Chancen, sei es Freistoß, sei es Distanzschuss. Aber insgesamt geht der Sieg nach Luckenwalde völlig, völlig gerechtfertigt. Und für TB ist es der allerletzte Sargnagel gewesen.
Ja, einmal, was mich noch verwirrt hatte bei der Partie, war die Trikotfarbe von Luckenwalde. Dass sie da in Himmelblau aufgetreten sind. Habe ich die jetzt noch nicht gesehen. Und ich fand es tatsächlich im ersten Moment gar nicht so leicht zu unterscheiden. Also ich musste mich so zumindest bei der ersten Szene, die ich gesehen habe, so fragen, wer ist jetzt wer? Also da wären die gelben Trikots von Luckenwalde in meinen Augen deutlich, deutlich besser zum Unterscheiden gewesen.
Ja, Luckenwalde jetzt vielleicht auch mit dem Motto die Himmelblauen unterwegs. Vielleicht mal Chemnitz streitig machen den Platz. Ja, aber ich muss sagen, ich konnte es gut genug unterscheiden. Aber ja, vielleicht wäre ihr Grün da besser gewesen. Kann ich mir schon vorstellen.
Meinst du gelb?
Gelb, grün, mein Gott, es ist alles dasselbe.
Ja, das wäre es ja noch gewesen, wenn wenn Luckenwalde grün wäre und dann Himmelblau spielt und Chemnitz in grün gespielt hat als Himmelblaue.
Ja, okay. Egal.
Das wäre noch verwirrender gewesen. Aber ja. Nochmal zu TB. Kurze Vorstellung, wie TB am Wochenende absteigt. Es gibt da nämlich mehrere Möglichkeiten, wie der Abstieg besiegelt wird am Wochenende. Möglichkeit 1, bleiben wir erstmal in der Liga. Germania Halberstadt holt inklusive Nachholspiel gegen Babelsberg mindestens mal 4 Punkte mehr. Also aus Nachholspiel und Spiel am Wochenende als TB. Weil dann ist TB letzter. Festletzter. Dann geht nichts mehr. Dann wären sie weg. Was mittlerweile auch rechnerisch klar ist, TB kann nicht mehr besser werden als 17. Um als 17. die Klasse zu halten, darf niemand absteigen und der Meister muss aufsteigen. Das heißt, TB steigt auch ab für den Fall, dass am Samstag der FSV Zwickau nicht gegen Dynamo Dresden gewinnt oder dass am Sonntag Rot-Weiß Essen gegen 1860 München punktet. Auch das könnte den Abstieg theoretisch besiegeln, denn Zwickau ist 19. in der dritten Liga, hat 31 Punkte, kann also noch 9 holen, kann auf 40 kommen. Halle hat 38, aber Halle ist auch ein Ostklub. Bringt nichts. Und der einzige Nicht-Ostklub, den sie noch abfangen können, wäre Essen. Die haben 40 Punkte. Das heißt, Essen müsste 3-mal verlieren, Zwickau 3-mal gewinnen, Zwickau dabei 19 Tore gut machen, damit der 17. noch eine Chance hat. Wird, glaube ich, schwierig.
Ja, im Großen und Ganzen auch ist das Ding, wie gesagt, durch. Das sagst du ja schon. Und wahrscheinlich nach dem Wochenende endgültig.
Genau, also ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass der Abstieg dann rechnerisch auch besiegelt ist. Eine Mannschaft, die rechnerisch auch noch absteigen kann und von Luckenwalde überholt wurde am 31. Spieltag, das ist der zweite Aufsteiger aus Greifswald, denn die waren zu Hause der VSG Altklinike mit 1-2 unterlegen und der Trainerwechsel hat da noch nicht so richtig gefruchtet. Zunächst war es in der 21. Minute Philipp Türpitz, der die Gäste in Führung brachte und nur 5 Minuten später war es Patrick Breitkreuz, nachdem er zuvor noch geblockt wurde mit dem 2-0. Greifswald kam zwar durch den genesenen Sufjan Benjamina in der 42. Minute noch zum Anschluss, aber mehr sollte nicht gelingen.
Ja, völlig richtig. Ich glaube, da muss man gar nicht zu viel zu sagen. Der Doppelschlag von Altklinike innerhalb von 6 Minuten hat Greifswald am Ende des Tages das Genick gebrochen. Benjamina mal wieder gegen Altklinike aktiv. Der ist ja jetzt, glaube ich, für ungefähr, 7 Spiele ausgefallen durch einen Innenbandriss. Man merkt direkt, dass er das Greifswalder Spiel, Offensivspiel auch vor allem belebt hat, dass er gefehlt hat. Hat aber natürlich trotzdem nicht gereicht. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Altklinike auch die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Das hat sich bemerkbar gemacht. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach typisch, um Himmels Willen, aber ist es halt eine absolute verdienter Sieg für Altklinike. Und ja, ich meine, du hast ja gerade wieder den Trainer angesprochen gehabt. Ich glaube, im Großen und Ganzen, die Saison ist gelaufen, Greifswald ist so gut wie durch, was den Klassenerhalt anbetrifft als Aufsteiger. Gut, das konnte ja auch nicht jeder ahnen, dass Erfurt so eine Saison spielt, weshalb sie ja ab und zu da ein bisschen, sage ich mal, in den Schatten gestellt werden, aber auch als Aufsteiger trotzdem eine solide Saison. Mit Roland Groß halt wirklich sehr, sehr unglücklich gelaufen, dass der dann halt einfach seine Karriere so früh beenden musste in der Saison als Trainer. Ging halt aber nicht anders, mit Roland Frabeck dann halt einfach einen Fehlgriff getätigt und jetzt muss man einfach schauen, Klassen halt jetzt auch rechnerisch sicher machen und dann auf nächste Saison konzentrieren und dort dann dem jetzigen, ich weiß gerade gar nicht, ob es der jetzige bleiben soll, ich glaube schon, dann einfach die Vorbereitung geben, die Kaderplanung, dann wird das schon gehen, denke ich mal. In Greifswald haben sie ja das ein oder andere Mittelchen.
Ja, das definitiv. Und was halt bei Greifswald auffällig ist, wenn ich jetzt mal schaue, letzten 6 Spiele gab es einen Unentschieden gegen Halberstadt, sonst nur Niederlagen. Und die waren teilweise deftig. 5-0 beim BFC, 4-0 bei Erfurt. Man ist halt sehr, sehr abhängig von Benjamina und Abubakar Kagbo. Und die waren jetzt beide nicht wirklich vorhanden in den letzten Wochen und Monaten. Kagbo hatte mal 4 Einsätze zwischendurch, auch 2 Startelf-Einsätze, aber war davor danach verletzt. Also der Mann im Jahr 2023 quasi nicht in Erscheinung getreten. Bei Benjamina nicht viel anders. Und das hat man ganz, ganz klar gemerkt. Wenn die beiden fehlen, dann geht es da auch rapide bergab. Man wird die Klasse halten. Frabeck, der dann ja gehen musste nach der peinlichen Niederlage im Pokal gegen Ueckermünde, war so schnell wieder weg. Und jetzt ist Lars Fuchs da, der dann sicherlich auch das Vertrauen für die kommende Saison bekommt. Und ja, Altklinike, da wäre mehr drin gewesen in dieser Saison und bin ich gespannt, ob und wie sie nächstes Jahr angreifen können. Jetzt stehen sie momentan in der Tabelle auf dem 5. Platz. Mittlerweile ist auch mathematisch klar, dass sie nicht aufsteigen werden. Und da geht es noch darum, Platzierung so gut wie möglich. Der BFC ist ein Punkt hinter ihnen. Die duellieren sich quasi noch darum, wer wird die Berliner Nummer 1 in der Regionalliga. Das kann dann natürlich noch spannend zu sehen sein. Aber ansonsten fallen mir eigentlich nur noch zwei Sachen ein, die ich zu diesem Spiel gerne loswerden wollen würde. Einmal bei Altklinike gab es einen Torwartwechsel. Bethke, der bisher die Saison gespielt hatte, nahm auf der Bank Platz. Da wollte man einfach der Nummer 2 Jonas Dieseler mal eine Chance geben. Und die hat er in meinen Augen richtig gut genutzt. Hatte einige ganz gute Paraden. Wer weiß, vielleicht kann er sich, auch wenn er schon 23 ist und sein Regionalliga-Debüt gegeben hat, da mal ein bisschen noch unter Beweis stellen und sich für höhere Aufgaben empfehlen. Hatten wir ja letztens die Torwartdiskussion auch über die Greifswalder, dass die sich umschauen müssen. Und dann möchte ich hier mal noch auf eine Interview-Aussage von Lars Fuchs eingehen, der sich dazu hat hinreißen lassen oder was auch immer, in dem Interview davon zu sprechen, dass das in der ersten Halbzeit kein Männerfußball gewesen sei, was seine Mannschaft da angeboten hat. Und ich vermute mal, dass er damit sagen wollte, dass ihm da der Kampfgeist gefehlt hat und die Körperlichkeit. Aber trotz allem muss ich sagen, sorry mit Verlaub, was eine dämliche Aussage. Weil das hat nichts mit irgendwelchen Geschlechterrollen oder so zu tun, da dann solche Sprüche bringen zu müssen. Ja, die Mannschaft hat nicht gut gespielt, da hat Kampfgeist gefehlt, aber das ist ja kein Merkmal von Männerfußball. Also ich glaube, im Frauenfußball wird auch genug gefightet und teilweise, gerade wenn ich da an hohe Ligen denke, sich wahrscheinlich weniger auf dem Boden rumgewälzt und lamentiert als bei den männlichen Kollegen. Und im Endeffekt impliziert sowas, solche Aussagen, genau sowas, dass man ja denkt, ja, das war jetzt hier dann gefühlt weiblich, weil es ja kein Männerfußball war, weil da die Mannschaft nicht gekämpft hat. So, ja, wenn die Mannschaft nicht gekämpft hat, kann man das auch kritisieren, aber solche Aussagen finde ich ganz schwierig und das hat mich sehr geärgert und gestört, als ich das da gehört habe und deswegen wollte ich dich mal mich da doch mal kurz drüber aufregen.
Ja, Wort, gibt es wenig hinzuzufügen. Eine Phrase, die glücklicherweise auch durch das immer populärer werdende Frauenfußball immer weniger wird, nichtsdestotrotz immer noch ab und zu gedroschen wird. Absolut schwachsinnige Phrase, gebe ich dir absolut recht. Verschwindet zum Glück aus dem deutschen Fußball jedenfalls so langsam aber sicher. Und ich glaube, das kann man dann auch so festhalten.
Genau. Im Fußball ist es nämlich wie überall im Leben, Sexismus ist scheiße und hat da nichts verloren. Und damit gehen wir dann zum Sonntag über. Da gab es dann noch 4 Spiele, 2 um 13 Uhr, 2 um 16 Uhr. Und wir beginnen mal um 13 Uhr mit einem der großen Gewinner dieses Spieltags. Natürlich kommen wir noch zu einem, der da ganz vorn dran steht. Aber Lichtenberg 47 gewinnt mit 4:2 bei Viktoria Berlin und robbt sich so an Meuselwitz ran. Haben ein sehr ähnliches Restprogramm, spielen tatsächlich beispielsweise beide noch gegen TB Meuselwitz und Lichtenberg. Und jetzt ist es nur noch ein Punkt Unterschied. Das heißt, Lichtenberg, die spielen sie am Wochenende gegen TB. Sollten sie das gewinnen, können sie schon mal vorbeiziehen an Meuselwitz. Mit dem Wissen, dass Meuselwitz auch noch gegen TBE danach spielt, aber trotzdem. Und ich sag mal so, Platz 16, ja, das ist eine Zitterpartie. Da ist man höchstwahrscheinlich am Ende abhängig vom Meister in der Relegation. Und da möchte ich mich noch nicht festlegen, ob das dann am Ende des Tages klappt. Aber auf 15 sehe es schon ganz gut aus, weil da müsste dann ja auch Halle unten noch mit reinrutschen. Und Lichtenberg hat da jetzt einen großen Schritt dazu gemacht. 4-2 hieß es am Ende und sie sind super in die Partie reingekommen. Hüse in Chor mit dem 1-0 für Lichtenberg nach 10 Minuten und es wurde ein wenig falsch gesagt in der Zusammenfassung. Es war sein erstes Saisontor, aber insgesamt sein zweiter Treffer. Schon für Lichtenberg jetzt im zweiten Jahr als Flügelstürmer. Nicht die beste Quote, aber wenn er so wichtige Tore macht, wird das der Mannschaft recht sein. Die Vorlage kam von unserem beliebten Mann mit dem schönen Namen, den ich jetzt mal wieder voll ausspreche. Und das ist mir spontan eingefallen. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Wie blöd bin ich eigentlich? Uluwase Unla Ini Ovo Adekunle. Mittlerweile klappt es doch ganz gut. Der nämlich Chor das 1-0 vorgelegt hat nach 10 Minuten. Nach 16 Minuten haben sie die Rollen getauscht. Chor auf Adekunle und es stand 2-0 für Lichtenberg. Semi Keskin war nicht zufrieden, war in dem ersten Durchgang wirklich kein guter Auftritt von Viktoria, die danach ein bisschen besser reinkam, aber jetzt noch nicht irgendwie berauschend. Und so entschied sich Semi Keskin auch zum Doppelwechsel zur Pause. Dehl und Mattmüller für Okpaize und Batscha. Aber ja, Mannschaften kamen aus der Kabine und nach wenigen Sekunden stand es 0-3 durch Marcel Bremer, der einen Kopfball im Tor unterbrachte in der 47. Minute. Aber danach ist dann Viktoria wirklich aufgewacht. Der eingewechselte Laurenz Dehl mit dem 1-3 und Moritz Seifert mit dem 2-3 und danach dann wirklich Chancen für Viktoria auch schnell das 3-3 zu machen. Und dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass das Ganze komplett kippt. Gefühlt im Minutentakt um die Stundenmarke rum. Viktoria gefährlich vor dem Tor, unter anderem mit einem Lattentreffer. Aber Lichtenberg hatte dann einmal Entlastung und Florian Zorn eine Minute zuvor eingewechselt. Mit dem 4-2 in Minute 67. Danach war dann Viktorias Gegenwehr ein wenig gebrochen. Sie erspielten sich zwar noch ein paar Chancen, aber Lichtenberg nimmt diese wichtigen 3 Punkte mit und kann definitiv jetzt wieder richtig Hoffnung schöpfen auf den Klassenerhalt.
Unerwarteterweise. Also muss man wirklich sagen, ich glaube, niemand hatte von uns auf Lichtenberg-Sieg getippt vor dem Spieltag. Umso überraschender war das am Ende des Tages, aber es geht in Ordnung bei Lichtenberg am Ende des Tages. Wow, am Ende des Tages ist oftmals jetzt gesagt worden. Am Ende des Spiels hat einfach die eiskaltere und effizientere Mannschaft war. Viktoria mit Chancen, mit mehr Chancen als Lichtenberg, aber auch eben mit Chancenwucher. Ich erinnere hier zum Beispiel Theiss nach einer Kütschflanke, wer ja klar, knapp am Tor vorbeischießt, wieder Theissen, der einen Flugkopfball in die Latte setzt. Klar ist das auch Pech, aber am Ende des Tages halt auch einfach fehlende Effizienz. Und so geht das natürlich in Ordnung. Ich meine, Lichtenberg kommt gut rein, legt früh los mit Adekunle. Darüber liegt auf Chor, der das 1-0 schießt, das hast du ja gerade schon gesagt. Erstes Saisontor für ihn als Stürmer, magere Ausbeute. Weil ich kenne jetzt ehrlich gesagt seine Statistik nicht, wie viele Assists er hat, aber vielleicht ist er ja da eher zu Hause. Das 2-0 ist ehrlicherweise gesponsert durch Viktoria, denn Adekunle einfach völlig ungestört, ohne jegliche Bedrängnis, kann er da einfach abziehen und am Ende des Tages ist es ein Fußballer auf mindestens Regionalliga-Niveau, der macht das 2-0 dann. Viktoria, der war viel zu harmlos. Ja, und dann ist Halbzeit, Viktoria wechselt, wie von Klemme gerade schon angesprochen, und nach 2 Minuten steht es 3-0, weil Bremer zum Kopfball kommt, wo einfach wirklich kein einziger Berliner von der Viktoria ansatzweise irgendwie in der Nähe ist, völlig frei, völlig ungestört, einfach wirklich also grausam, grausam, grausam verteidigt. Dann kommt Viktoria nochmal ran, schießt das 3-1 durch Dehl mit einem schönen Volley, Dann nochmal das 2-3 von Seifert, nachdem Kütsch ihm den Ball rüberlegt. Ja, und am Ende des Tages ist es dann Shaw, der sich auf der Grundlinie durchsetzt und auf Zorn ablegt. Der muss wirklich nur noch den Fuß hinhalten. 2 für Lichtenberg. Geht in Ordnung. Klar, chancentechnisch vielleicht nicht. Aber wer sich teilweise so doof anstellt, der hat es am Ende nicht anders verdient.
Ja, ich denke, man hat in dieser Partie eindeutig gesehen, dass Viktoria grundsätzlich die bessere Mannschaft ist. Aber Lichtenberg hat einfach ausgenutzt, dass die Viktoria da teilweise einfach nicht da war. Und hat sich das dann so verdient. Zum Thema Hüsse in Chor. Er steht jetzt in dieser Saison bei 1 Tor und 4 Vorlagen. Exakt diese Statistiken hat er auch in der vergangenen Saison gehabt. Wobei man dazu sagen muss, in dieser Saison, 1 Tor und 2 der Vorlagen kamen in dieser Partie und eine weitere Vorlage kam letzte Woche. Also bis vor 2 Wochen stand er bei 1 Vorlage als Offensivspieler, der eigentlich auch meistens spielt.
Zu seiner Ehrrettung muss man ja sagen, dass Lichtenberg ja allgemein kein High-Scoring-Team ist. Das heißt, da Scorerpunkte zu produzieren, ist natürlich prinzipiell schwieriger, als wenn ein Shaw jetzt halt eben in, keine Ahnung, Cottbus oder so spielen würde. Aber du hast schon recht, das ist natürlich sehr, sehr mager für einen Flügelspieler, für einen Offensivspieler. Am Ende des Tages egal, solange Lichtenberg mit ihm zufrieden ist und er dann halt eben diese wichtigen Scorer macht, ist es denen, glaube ich, relativ Wurst.
Definitiv. Und Lichtenberg jetzt mit Aufwind und der Möglichkeit auf jeden Fall auf diesen potenziell wichtigen 15. Platz noch zu springen. Während Viktoria auch eine dieser Mannschaften ist, stehen jetzt auf dem 10. Platz irgendwo im Bereich, ja, 7, 8 bis 12 wird's enden. Und man hat da, glaube ich, spielerisch eine Riesenverbesserung gezeigt im neuen Jahr und darauf wird man drauf aufbauen. Und ja, da war ein bisschen die Luft raus in der Partie. Und es geht ja auch um nichts mehr in der gesamten Saison, weil man sich im Halbfinale des Berlin-Pokals blamiert hat gegen Maccabi Berlin. Aber das war ja nur die zweitgrößte Blamage im Halbfinale des Berlin-Pokals, denn der BFC Dynamo hat er ja gegen Sparta Lichtenberg verloren. Aber seitdem läuft's in der Liga echt gut. Da hat ja auch Heiner Backhaus gesagt, da muss man sich nur entschuldigen für das, was da ablief. Und das machen sie seitdem Woche für Woche. Wir hatten ja vorhin schon mal über das 1:1 in Cottbus gesprochen, wo ja jetzt auch nicht so viele Punkte mitnehmen. Und jetzt war man zu Hause gefordert gegen Chemie Leipzig. Und die Partie konnte man mit 3:1 für sich entscheiden. Christian Beck war es nach nur 4 Minuten mit dem 1:0. Und obwohl Chemie im ersten Durchgang keineswegs unterlegen war, ganz im Gegenteil, war es Chris Rea in der 38. Minute, der für die 2:0 Pausenführung gesorgt hat. Chemie kam aber auch im zweiten Durchgang gut rein und Florian Kirchstein, die schönste Frisur der Regionalliga Nordost, in der 55. Minute nach Vorlage von Yannick Mäder mit einem relativ einfachen Treffer zum 1:2 Anschluss, aber 7 Minuten später Amar Suljic mit dem 3:1 und dann war der Leutscher Widerstand gebrochen und der BFC fährt die nächsten 3 Punkte ein und boah, hat sich auf jeden Fall gefangen.
Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch gar nicht sagen. Chemie definitiv nicht schlecht in der Partie gewesen, auch mit vielen Chancen. Ich erinnere an Zurek, der das Ding eigentlich machen muss, aber halt eben nur ans Außennetz schießt. Auf der anderen Seite dann halt eben der BFC mit dem Glück des Tüchtigen, zum Beispiel beim 1:0 von Beck, wo er da eigentlich eher angeschossen wird und Bellot halt eben auf der eigentlich eher in die andere Richtung unterwegs ist. Unglücklich für Chemie, Glück für den BFC. Aber am Ende des Tages geht's in Ordnung. Suljic muss man mal vielleicht mal erwähnen, der eine überragende Entwicklung in der aktuellen Saison genießt. Hier wieder mal mit einem Tor, indem er da Bellot umkurvt. Muss man halt einfach mal anerkennen, macht er gut. Und ja, ich glaube, das war's aber im Großen und Ganzen schon. Partie war relativ unauffällig, außer du hast da jetzt noch großartig was zu.
Amar Suljic mit seiner Entwicklung einer für seinen ersten Club, bei dem er jemals in Deutschland war, für den FC Ingolstadt?
Das ist wirklich, du gräbst schon wieder Geschichten aus, die weiß ich nicht mal. Sagen wir es mal so, einem aktuellen Kader, ich glaube, jeder Spieler aus der Regionalliga Nordost würde es besser machen als die aktuelle Mannschaft.
Ja, also er hat da auch nur für die U19 und für die zweite Mannschaft gespielt in
Ingolstadt. Immerhin.
Kam da 2016 von der U19 von Sloboda Tuzla, der Vollständigkeit halber. Und dann über Ingolstadt und Schweinfurt zum BFC. Also, wer weiß, hat eine gute Entwicklung gemacht. Christian Beck wird ja gehen. Also mal gucken, was da in der Offensive passiert. Cedric Euschen hat sich auch einigermaßen akklimatisiert in meinen Augen. Wird auch interessant zu sehen sein. Und ja, Chemie, was soll man sagen? Ich muss das jetzt mal aussprechen, auch wenn ich da, glaube ich, ein bisschen böse Nachrichten bekommen werde von unseren Freunden des chemischen Elements. Es sieht stark danach aus durch den Loksieg gegen den BRK und die Niederlage von Chemie beim BFC, dass Lok Leipzig in der Tabelle am Ende besser platziert sein wird, denn noch 3 Spiele, Lok ist jetzt 6 vor Chemie. Also, dass die Chemiker das noch drehen, vor allem mit dem Restprogramm im Hinterkopf, noch Erfurt und Cottbus vor der Brust, eher unwahrscheinlich.
Da hast du jetzt aber sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt, dass Lok jedenfalls sportlich aktuell die Nummer 1 der Stadt ist.
Ja, es ist ein Blick auf die Tabelle und so analysiere ich das dann. Kann ich ja auch nichts dagegen sagen.
Ja, nee, ich würde so sagen, hast du sehr diplomatisch ausgedrückt.
Es ist, wie es ist.
Ich sag's halt so, wie es ist, ne? Nee, aber für mich Chemie halt. Aber noch eine andere bitter, Mannschaft. Sag ich mal. Ich hätte es ihnen gerade nach diesem, war das müsste das 0-0 gewesen sein zwischen Chemie und Lok, wo Lok dann diesen Stadtmeisterpokal da rausgezogen hat. Da hätte ich es Chemie ehrlicherweise umso mehr gegönnt, wenn sie in der Tabelle vor den Propsteidern gestanden wären. Aber das war leider Gottes, oder wird wahrscheinlich nicht vergönnt sein. Ich meine, es sind nur 3 Spiele, rechnerisch ist das noch völlig möglich. Auch wenn ich nicht wirklich dran glaube.
Ja, das definitiv. Und eine Mannschaft, die, glaube ich, schon fast abgeschrieben hatte, die Nummer 1 in ihrer Region zu werden am Ende, aber jetzt ja wieder gute Chancen dazu hat, würde ich fast sagen, ist der FC Carl Zeiss Jena, der definitiv noch die Möglichkeit hat, dann doch noch auch, sage ich explizit, tabellarisch die Nummer 1 Thürings zu sein. In Sachen Thüringen-Pokal haben sie ja auch beste Chancen. Aber durch den 1-0-Erfolg gegen Chemnitz ist man nur noch 3 Punkte hinter dem Rivalen aus der Landeshauptstadt. Und die haben jetzt das Spiel gegen Cottbus vor der Brust. Und das bedeutet, wenn Jena sein Spiel am Wochenende gewinnt und Erfurt verliert, dann wäre Jena vorbeigezogen in der Tabelle. Und ja, gegen Chemnitz, die Himmelblauen in Knallgrün unterwegs in der Partie, war es Pascal Verkamp nach 7 Minuten mit dem 1-0 für den FCC. Verkamp dann auch noch in der Defensive eine tragende Figur, dass die 0 gehalten wurde, indem er nach einem Eckball auf der Linie klärt. Dann der in den letzten Wochen bockstarke Lukas Lemmel mit einem Freistoß an dem Pfosten in einem wirklich unterhaltsamen ersten Durchgang. Geht es dann nur mit 1-0 in die Kabine. Aber so ein bisschen hatte ich das Gefühl von der Partie, die Akteure haben sich auch gedacht, im ersten Durchgang haben wir echt viel abgeliefert, dann gibt es mal ein bisschen Schonkost in Durchgang 2. Und so blieb es dann beim 1-0-Erfolg für Jena, die sich also revanchieren konnten für die hohe Niederlage im Hinspiel. Und hier nochmal spezielle Grüße an Markus. Ich habe es vorher gesagt, dass Jena diese Partie gewinnen wird. Und ich hatte recht, das möchte ich hier nur nochmal festhalten, weil Markus sich viel vorstellen konnte, aber nicht, dass Jena dieses Spiel gewinnt.
Ja, aber genau das taten sie. Ja, am Ende des Tages, ich glaube, ich würde jetzt nochmal alles aufwärmen, was du gesagt hast. Am Ende des Tages war das eine interessante Anfangsphase, eine interessante erste Halbzeit, wenn du es darauf ausweiten willst. Vor allem nach Standards immer sehr, sehr viel Gefahr. Ja, die zweite Halbzeit war dann halt existent, aber nicht wirklich interessant. das Spiel am Ende des Tages geht in Ordnung nach Jena. Aber mehr war das ja halt doch nicht. Erwähnenswert vielleicht noch die Choreo zum Stadtjubiläum von Chemnitz. Und ja, sonst noch ein paar Lattentreffer, sage ich mal. Lemmel, glaube ich, mal mit einem Freistoß an Pfosten oder sonst was. Chemnitz mal nach einer Ecke, wo es nur noch auf der Linie geklärt werden konnte, der Kopfball. Das war halt, wie gesagt, alles in der Anfangsphase. Sonst kann ich mich noch erinnern, Tobias Müller, glaube ich, kurz vor Schluss mal nochmal irgendwie am Tor vorbeigeköpft. Ja, und das war es dann im Großen und Ganzen. Die Partie war wirklich kein Leckerbissen. Ich sag mal, ein paar Annäherungen in der zweiten Halbzeit, aber wirklich gefährlich wurde es nicht mehr.
Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Tobias Werner war übrigens tatsächlich im Stadion, der ehemalige Sportdirektor des FCC, der ja mittlerweile beim noch zweitligisten Jahn Regensburg unter Vertrag steht. Der war da also da, soweit so interessant. Aber neben ihm saß Toni Wachsmuth. Also, wer weiß. Ist ja auch die Frage, ob da vielleicht noch jemand in Jena als reiner Sportdirektor dann kommt oder ob Patrick Videra das alleine macht. Habe ich jetzt auch schon wieder unterschiedliche Aussagen aus Fankreisen gehört. Deswegen warten wir das mal ab. Ansonsten, wenn ihr Sportdirektoren und die Suche danach sehr interessant findet, dann möchte ich ja auch mal, passend zu diesem Podcast, über den ich jetzt rede, auch noch einen kleinen Medientipp euch anbieten. Denn das wird ja auch immer gemacht bei unseren Freunden des chemischen Elements. Und falls ihr noch nicht reinhört, dann hört zurzeit unbedingt mal rein, denn sie haben die wundervolle Kategorie eingeführt, Deutschland sucht den Supersportdirektor, wo sie jede Woche über mehr oder weniger sinnvolle Namen als Nachfolger der Quadriga diskutieren. Und es ist höchst amüsant, was da für Namen aus dem Hut gezaubert werden, kann ich euch nur nahelegen.
Das war mir zu viel Liebe für einen anderen Podcast. Ich, aber kann da prinzipiell nur beipflichten.
Ja, Support ist kein Mord. Wir waren auch schon Medientipp beim CE und da kann man sich doch auch mal gegenseitig unterstützen. Und dann haben wir nur noch ein Spiel übrig. Und das wäre dann die Partie zwischen Germania Halberstadt und Energie Cottbus. Und Energie nutzt den Patzer von Rot-Weiß Erfurt aus und gewinnt mit 3-1 bei Halberstadt und hat somit Matchball für die Meisterschaft am kommenden Samstag. Zu Hause gegen Erfurt gewinnen sie die Partie, ist die Meisterschaft entschieden. Und das muss ich sagen, fände ich überraschend. Aber, also was heißt überraschend, aber hätte ich vor ein paar Wochen nicht geglaubt, dass die Chance besteht, dass zwei Spieltage vor Ende die Meisterschaft komplett durch ist.
Ich auch nicht. Unter anderem, weil ich vor solchen Spielen wie jetzt gegen Halberstadt immer prinzipiell extrem große Bauchschmerzen habe. Denn wenn Energie eins oftmals nicht kann, dann sind solche wirklich Vorlagen, wie Erfurt sie an diesem Wochenende geliefert hat, vor allem dann auch noch gegen einen schlechteren Gegner zu nutzen. Das haben sie aber wirklich souverän getan, das muss man auch mal absolut anerkennen. Badu ist es nach 4 Minuten, nach Vorlage von Scherbakowski, beide gerade mal frisch reinrotiert in diese Partie. Ich weiß nicht, seit wann, also für Badu muss es schon wirklich der erste Startelf-Einsatz seit längerem sein. Macht da das 1-0 relativ früh. Scherbakowski, eben angesprochen, ist es dann, der direkt das 2-0 markiert. Hat eine Minute später die nächste Riesenchance, indem er da mit ganz feinen Bewegungen an allem vorbeigeht, dann aufs leere Tor schießt, wo Hacketal gerade noch so retten kann. Uiuiui. Und ja, dann ist es wieder Badu mit dem 3-0, der den Deckel drauf macht. Energie im Ende, also wirklich, wirklich sehr, sehr dominant das ganze Spiel über. Hat wenig anbrennen lassen, bis auf eine Situation, wo der junge 19 Jahre alte Rechtsverteidiger Silvio Rust Halberstädter sich wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr sehenswert gegen die Cottbuser Hintermannschaft durchsetzt, dabei Jonas Böhmert unter anderem tunnelt und zum 3-1 einschießt, muss man sagen. Schönes Tor. In der Folge dann Halberstadt, sage ich mal, versucht mit ein bisschen mehr Druck zu kommen. Energie hat aber wenig anbrennen lassen, selber noch ein, zwei Chancen gehabt. Ich erinnere dann Scherbakowski, der auf Hottmann drüberlegt, welcher dann halt den Ball übers Tor setzt. Im Großen und Ganzen völlig souveräner Auftritt und macht Hoffnung auf Samstag, bei dem ich hoffentlich dann die Meisterschaft live vor Ort im Stadion der Freundschaft feiern kann.
Du gehst also mal wieder den Weg ins Stadion.
Ich reise Freitag 6 Stunden an, um dann Sonntag 6 Stunden zurück, aber ich habe Bock drauf. Ich freue mich schon sehr, ja.
Ja, es ist der erste Matchball für Energie Cottbus. Für die Meisterschaft mit einem Sieg ist alles klar. Auch ansonsten sieht es natürlich sehr, sehr gut aus. Also bisher konnten wir immer sagen, hier, da, Erfurt, Cottbus, zeitweise noch als Klinike, Jena, wie auch immer. Aber jetzt ist völlig klar, Cottbus hat eine Hand am Meistertitel und es wäre, ich sag mal, der Titel ist nur noch für Cottbus zu verlieren. Die anderen könnten nur noch gewinnen.
Das ist absolut wahr. Ich meine, nächste Woche, das ist echt, also Energie hat sich, und das war wirklich nicht erwartbar, das hast du selber schon gesagt, in eine Ausgangslage gebracht, die wirklich sehr, sehr komfortabel ist. Du hast 3 Spieltage vor Schluss, 4 Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten, spielst jetzt, wie du schon angesprochen hast, gegen Erfurt. Wenn du das gewinnst, ist die Meisterschaft klar, spielst du unentschieden, ist die Meisterschaft noch nicht klar, aber so gut wie. Und verlierst du das, ja, dann wird es nochmal enger. Aber selbst dann hast du es immer noch in der eigenen Hand. Das war in der Saison zwischenzeitlich absolut nicht der Fall. Und du hast jetzt 3 Spieltage vor Schluss. Selbst wenn du nächsten Spieltag verlierst, was am besten nicht geschieht, hast du alles in der eigenen Hand. Und das ist sehr, sehr viel wert jetzt gerade kurz vor Schluss. Und das wird auf jeden Fall nächsten Samstag, da kommen wir gleich in den Tipps nochmal zu, da werden wir es, denke ich mal, nochmal genauer beleuchten. Aber von einer Riesenkulisse für Regionalliga-Verhältnisse, wahrscheinlich die Kulisse der Saison in sämtlichen Regionalligen, wird das ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel werden.
Ja, das wird voraussichtlich auch alles, was Aachen und Münster zusammengebracht haben, überstrahlen.
Korrekt.
Also ich hatte jetzt gelesen, knapp 15.000 Tickets sind verkauft.
Es sind jetzt 15.000 Tickets verkauft. Das Spiel, wir haben jetzt Montag. Das Spiel ist erst Samstag. Dementsprechend, klar, ich erwarte jetzt nicht, dass das Ding voll wird. Aber es wird nah dran sein und es wird, denke ich mal, alles pulverisieren. Was auch völlig zu Recht ist. Ich meine, Cottbus kann Meister werden. Auch Erfurt ist nun mal kein kleines Team. Das wird ein Top-Spiel werden. Und ist ein absolut würdiger Rahmen für so ein, wahrscheinlich auch fußballerisch am Ende des Tages, hochklassiges Spiel.
Ja, definitiv. Da bin ich völlig bei dir, dass das Spiel dann sicherlich sehenswert wird. Es wird auch übertragen werden. Dazu kommen wir dann, wie immer, bei den Tipps. Aber klar, wer vor Ort sein kann, warum denn nicht? Und dann vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf Halberstadt, weil jetzt haben wir bei allen anderen schon die Szenarien angesprochen, sprich bei Cottbus. Das ist halt sehr einfach. Sieg und du bist Meister. Bei TB hatten wir es angesprochen, was passieren muss, damit der Abstieg fix ist. Und bei Halberstadt kann das Ganze ebenso passieren, dass am Wochenende der Abstieg fix ist. Dazu müsste Folgendes passieren. Germania Halberstadt muss weniger als 4 Punkte mehr holen als Lichtenberg mit dem Nachholspiel. Zum Ersten, also das bedeutet, Halberstadt müsste aus beiden Spielen was mitnehmen und Lichtenberg dann am besten gar nichts. Oder ja, Sieg und ein Unentschieden, Lichtenberg verliert oder 2 Siege, dann dürfte Lichtenberg unentschieden spielen. Und gleichzeitig dann wieder die Geschichte, entweder holt Dresden was in Zwickau oder Essen holt was gegen 1860, dann wäre auch Halberstadt weg. Weil dann wäre für die auch Platz 16 nicht mehr erreichbar, von Lichtenberg auch rein mathematisch. Das wird so schon verdammt schwer. Also wenn Lichtenberg am Wochenende gegen TB gewinnt, dann schafft Halberstadt das nicht mehr. Das heißt, potenziell sind zwei Absteiger fix am Wochenende.
Ja, und ich gehe davon aus, dass das so sein wird am Ende des Tages.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich. Und außer natürlich Zwickau startet jetzt eine Siegesserie und Essen kriegt den Punkt nicht hin.
Ja, genau. Das wäre natürlich die Variante, die das Ganze retten würde. Aber sind wir mal realistisch. Selbst wenn es nächsten Spieltag nicht mehr wird, allerspätestens übernächsten.
Muss man von ausgehen, dass Germania Halberstadt uns auch verlassen wird. Das heißt, dass dann auch in der kommenden Saison möglicherweise keine Mannschaft aus Sachsen-Anhalt vorhanden sein wird in der Regionalliga Nordost. Da steht jetzt aber dann erstmal Spieltag Nummer 32 an. Am kommenden Wochenende mit mal wieder schön aufgeteilt 3 Spielen Freitag, 3 Spielen Samstag und 3 Spielen Sonntag. Und wie diese Partien ausgehen werden, das verraten wir euch nach einer kurzen Pause. Und damit tippen wir noch den 32. Spieltag in der Regionalliga Nordost. Los geht's am Freitag mit 3 Partien. Und da gibt es ein Berliner Duell, was wir dieses Jahr schon zweimal hatten. Das gab es nämlich auch im Pokal, im Viertelfinale. Die VSG Altklinike empfängt den BFC Dynamo, Luca.
Ja, das tut sie. Die VSG jetzt nicht gerade heimstark. Der BFC jetzt mit einem 3-1-Sieg in Leipzig, beziehungsweise gegen Leipzig, nicht in Leipzig. 2-2.
Okay, Markus ist bei dir beim Unentschieden, sagt aber 1-1 und ich weiche bei der Partie mal ab. Ich sage, der BFC gewinnt auswärts mit 2-1.
Ja.
Parallel gibt es auch eine Partie, die vom MDR im Livestream übertragen wird, nämlich das Spiel zwischen dem Chemnitzer FC und Lokomotive Leipzig. Und was bekommen denn da die ZuschauerInnen zu sehen?
Chemnitz, also das heißt halt mal wieder, man muss ja sagen, dein sehr geliebter Recency Bias kickt bei meinen Tipps wieder sehr stark. Und deshalb sage ich 2-0 Lok Leipzig.
Ja, ich habe da natürlich noch im Hintergrund gehabt, dass Lok jetzt unter der Woche am Dienstag noch das Sachsenpokal-Halbfinale spielt gegen Zwickau. Könnten sie ein bisschen müde sein? Grundsätzlich schätze ich Lok auch etwas stärker ein. Und sollte Lok sich durchsetzen gegen Zwickau, wäre das ja dann quasi eine Art Testlauf für das in wenigen Wochen stattfindende Sachsenpokalfinale. Also könnten auch sein, dass die Mannschaften sich für den Fall, dass es so kommt, ein wenig schonen. Und deswegen sage ich, die Partie endet 1-1 und wenig überraschend sagt Markus genau dasselbe.
Das ist wirklich...
Es ist nicht das letzte Mal in diesem Spieltag.
Es ist wirklich jeden Spieltag dasselbe.
Und eine dritte Partie gibt es auch noch am Freitagabend. Das ist ein Berliner Duell. Ein zweites Berliner Duell. Denn der SV Lichtenberg 47 empfängt Tennis Borussia Berlin.
Ja, oh, er empfängt die Mannschaft, die wieder Hoffnung geschürt hat auf den Klassenerhalt. Die Mannschaft, die abgeschlagener nicht sein könnte. Ich sage, das spiegelt sich auch im Ergebnis wieder. 3-0 Lichtenberg.
Markus hat das Ganze deutlich knapper. Der ist bei einem 1-0 für Lichtenberg. Und ich mache das, was ich bei TB gefühlt jede Woche mache. Und letzte Woche lag ich damit komplett richtig. 3-1 für Lichtenberg.
Passt.
Dann gehen wir zum Samstag über, da sind um 13 Uhr 2 Spiele. Zunächst mit der zweiten Mannschaft, die recht hoffnungslos abgeschlagen ist, nämlich Germania Halberstadt. Die sind zu Gast bei der BSG Chemie Leipzig. Und was sagst du denn da?
Ja, ehrlicherweise, ich bin so langweilig, das widert mich ja schon fast selber an. Aber 2-1 Chemie.
Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass du ein Ergebnis von Markus oder mir gleich hast. Hast du aber nicht. Denn Markus sagt 2-0 und ich sage 3-0.
Ja, verständlich. Kann ich mitgehen. Kann ich aber auch mitgehen.
Und parallel ist dann das Spiel der Spiele. Wird übertragen von der Funke Mediengruppe Thüringen. Oh. Energie Cottbus. Wenn sie dieses Spiel gegen Rot-Weiß Erfurt gewinnen, sind sie Meister der Regionalliga Nordost 2022-23. Du hast ja schon gesagt, du bist vor Ort. Und wirst du da eine Meisterfeier sehen, wenn es nach deinen Tipps geht?
Oh, eigentlich war mein Plan, den Ball direkt zurückzuspielen zu dir und erstmal dich unter Markus Tipp zu tippen zu lassen. Nach dieser wunderschönen Anmoderation kann ich das jetzt auch nicht machen. Nach meinen Tipps. Ich habe lang gehadert. Ich glaube nicht an eine Niederlage. Energie vor so großen Kulissen. Zumeist immer noch stärker. Ja, ich habe ewig gehadert. Unentschieden Sieg. Am Ende des Tages, und ich werde mich aber nicht drauf festnageln lassen, sage ich, es wird ein highlightreiches Spiel, es wird ein sehr umkämpftes Spiel. Und ich sage, am Ende des Tages ist Energie Cottbus Regionalliga Nordostmeister und gewinnt 3-2.
Okay, das heißt, wir sind uns in einem alle einig, nämlich, dass Cottbus am Samstag Meister ist. Denn auch Markus und ich haben auf Cottbus getippt und das mal wieder in trauter Einsamkeit, Gemeinsamkeit besser gesagt, mit 2-1.
Das war so klar, ne? Also ich muss ja sagen, dass Markus auf Energie tippt, habe ich mir gedacht, aber dass du auf Energie, das ist ein Skandal eigentlich schon fast. Das ist ja so untypisch.
Ehrlicherweise, Erfurt hat schon ein bisschen abgebaut, es ist in Cottbus, ob ich jetzt in Erfurt auf...
In Erfurt hatte ich die Experience ja auch schon, da war ich ja auch schon die Saison.
Ja, aber also wie ich jetzt in Erfurt getippt hätte, weiß ich nicht, aber Cottbus ist sehr heimstark und ja, Erfurt ist, Kulisse, geht schon so ein bisschen halt, da nieder.
Da brennt es halt.
Fairerweise in den letzten Wochen und deswegen, nee, sehe ich nicht. Um 14 Uhr gibt es dann noch ein Spiel am Samstag, nämlich 120 Jahre FC Carl Zeiss Jena werden gefeiert. Beim Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03. Und gibt es da zum Jubiläum den Sieg und, was ja anhand unserer Tipps beim Spiel Cottbus Erfurt auch bedeuten würde, den Wechsel der Vorherrschaft im Bundesland Thüringen.
Das mit dem Jubiläum hätte ich früher wissen müssen, hätte ich vielleicht anders getippt. Werde ich jetzt aber nicht mehr ändern. Ich sage nein, ich sage Erfurt bleibt auf 2. Jena spielt unentschieden 1-1 gegen Babelsberg.
Da stehst du alleine mit dieser Meinung, denn Markus sagt, dass Jena mit 1-0 gewinnt und ich setze sogar noch einen oben drauf und sage 2-0 für den FCC. Und dann haben wir am Sonntag noch 3 Spiele. Da haben wir ein drittes Berliner Duell an diesem Spieltag. Der BAK empfängt die Hertha Bubis.
Ja, das ist ganz ehrlich... Das ist diese Anmoderation, die war es eigentlich schon zu dem Spiel. 1-0 Hertha, 2, das war's. Ende.
Markus hat ein 2-1 für die Hertha-Bubis. Und auf der Tendenz war ich auch. Ich habe Markus' Tipps mir nicht angeschaut, bevor ich selbst getippt habe. Aber dann gesagt, der BAK muss ja auch mal irgendwo was mitnehmen. Und die Partie endet 2-2.
Patrick Sosek Masterclass. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ist der wieder spielberechtigt?
Weiß nicht, war der nicht spielberechtigt? Ich habe wieder nichts mitgekriegt.
Der hat gegen Jena auf jeden Fall einen Platzverweis bekommen und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob das gelb-rot oder glattrot war.
Kann trotzdem nur ein Spiel gewesen sein. Schauen wir mal, wenn er nicht spielberechtigt ist, dann ja, tschüss, BRK. Ne?
Und ein Parallelspiel gibt es, nämlich ein Duell, wo ja eine Mannschaft auf jeden Fall den Klassenerhalt mathematisch sichern wird. Nämlich Luckenwalde gegen Greifswald. Wenn Greifswald gewinnt, kann Greifswald auch mathematisch nicht mehr absteigen, egal was auf den anderen Plätzen passiert. Und bei einem Unentschieden oder bei einem Luckenwalde-Sieg ist Luckenwalde sicher durch. Wer von beiden schafft's? Unabhängig von dem, was Meusewitz und Lichtenberg machen.
Wieder so eine Partie, ich wusste nicht, was ich tippen soll. Es kann alle drei Richtungen gehen. Ich kann auch niemandem antworten, wieso ich das jetzt gemacht habe, aber ich habe 2-1 Greifswald Und ich weiß, dass es mir auf die Füße fliegen wird.
Ja, allein weil Markus und ich uns zum dritten und letzten Mal an diesem Spieltag komplett einig sind. Und beide sagen 2-1 Luckenwalde.
Das ist wieder so typisch, also wirklich. Ja, okay. Mhm.
Und am Sonntag haben wir natürlich mal wieder zwei verschiedene Anstoßzeiten, denn es wird ein Mäusewitz gespielt. Und da fängt man halt irgendwie sonntags gern 13:30 an. Und sie empfangen Viktoria Berlin zum Spieltagsabschluss.
Wer mir zugehört hat, weiß noch, dass ich Lichtenberg 3-0 getippt habe. Somit weiß auch jeder, dass nach meinem Tipp, nämlich einem 2-0 für Viktoria, Meuselwitz immer weiter in die Abstiegssorgen nach diesem Spieltag reinrutschen wird. Jedenfalls nach meinem Tipp.
Ja, ich sag mal, was bei uns allen passieren wird, ist, dass Lichtenberg Meuselwitz vorerst überholt. Bei Markus etwas knapper, denn er tippt auf 0-0. Sprich, da würde Meuselwitz wenigstens sich einen Punkt ermausern. Und ich sage 3-1 für Viktoria. Von daher wäre es dann so, dass ein 2-Punkte-Abstand pro Lichtenberg wäre um Platz 15. Damit haben wir die Spiele durchgetippt. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Luca, für deine Expertise in dieser Folge. Vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns gerne entweder auf Twitter unter rlno-podcast oder per Mail an regionalliga-nordost-podcast@web.de. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in alter Frische in der kommenden Woche wieder, vielleicht mit feststehenden Absteigern, vielleicht mit einem feststehenden Meister. Vielleicht wird es aber auch nochmal richtig spannend. Wir werden es sehen. Wir werden es nächste Woche analysieren. Bis dahin, vielen Dank und ciao.